Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Branche vorstelle. Heute ist Florian Wiedner bei mir zu Gast und ich möchte mehr über ihn erfahren, wo er herkommt, was er heute macht und vor allen Dingen, was er noch so alles vorhat. Also steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Ohne Florian würde es diesen Podcast nicht geben. Denn schon von der ersten Idee bis hin zum Konzept und dann in der Umsetzung war er und sein Team um René, Katja, Franziska und Julia mit dabei. Und ich bin sehr dankbar für diesen Support von der Lennox Group. Und ich bin sehr dankbar, lieber Florian, dass du dein Team so uneigennützig zur Verfügung gestellt hast. Es gibt wenige, die ähnlich wie ich 2006, 2007 in die Staffing-Branche eingestiegen sind und sich dann erfolgreich selbstständig gemacht haben. Und Florian hat das nicht nur einmal geschafft, sondern gleich zweimal. Mit der Aristo Group ist er 2010 gestartet, die sich im Bereich Pharma und Life Science positioniert hat. Und sein jüngstes Baby ist die Cirato Group, eine Boutique-Recruitment-Agentur für die IT-Branche. Florian ist, wie gesagt, seit 2007 in der Branche. Seine erste Station war 2007 bis 2010 bei S3, hat dann sein eigenes Unternehmen gegründet und ist sogar Gründungsmitglied von ABSCO Deutschland. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für dabei sein und mitmachen. Ich habe Florian 2017 im REPCOM, also dem Representative Committee, der Mitgliedervertretung gegenüber dem Vorstand bei ABSCO Deutschland kennengelernt. Und der Florian war immer aktiv dabei und hat sich immer beteiligt und war immer bestrebt, sich einzubringen und der Branche etwas zurückzugeben. Mit Florian schaue ich heute auf seine Anfangsjahre zurück. Ich möchte wissen, was für ihn der Reiz in der Branche ausmacht und vor allen Dingen, wie er sein Unternehmen so erfolgreich skalieren konnte. Und obschon es nicht geplant war, habe ich mit dem Podcast-Titel Recruitment on the Road gleich zwei Passionen von Florian getroffen, nämlich einerseits das Herz fürs Recruitment, aber andererseits das Herz für die Autos und die Automotives. Er ist nämlich ein Autofan, der gern auch mal ein Oldtimer-Rennen bestreitet in seiner Freizeit. Bei diesem Thema sehe ich auf jeden Fall Florians Augen funkeln, bei den beiden Themen. Florian, ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Unternehmensleiter. Vielen Dank, dass du heute bei uns in Recruitment on the Road zu Gast bist.
Vielen herzlichen Dank, André. Vielen Dank für die wirklich sehr schöne Einleitung. Es sind ein paar schöne Dinge, die du gesagt hast. Und ich unterstütze hier sehr, sehr gerne, weil ich hoffe, dass es der ganzen Branche was bringen wird am Ende des Tages. Danke, dass ich heute dein Gast sein darf.
Gerne. Dann steigen wir gleich ein, Florian. Ich weiß, du kommst aus einer Hoteliersfamilie. Wie kommt man vom Hotel in Staffing? Was ist da passiert?
Das sind viele Herausforderungen in meiner schulischen Laufbahn passiert. Ja, okay. Unter anderem zum späteren Zeitpunkt habe ich eine Hotelfachschule besucht. Ich habe dann eine Tourismusfachschule besucht in Österreich und habe die Tourismusfachschule und Hotelfachschule nach 6 Jahren als Hotelkaufmann und Tourismuskaufmann beendet. Und der große Plan war immer, wenn man aus einer Hoteliers- oder Gastronomiefamilie kommt, dass man irgendwann mal den elterlichen Betrieb zumindest übernimmt, weiterführt.
Klar.
Oder in dieser Branche auf jeden Fall bleibt. Interessanterweise oder glücklicherweise hat mein Vater sich von den Betrieben zum damaligen Zeitpunkt schon anfänglich getrennt.
Ja.
Und das war für meine Zukunft natürlich ausschlaggebend, dass dieser Plan auf jeden Fall nicht mehr existent ist. Aber es war auch nie immer mein persönlicher Hauptplan, weil jeder, der in der Gastronomie und Hotellerie schon gearbeitet hat, der weiß, vor allem wenn es ein Familienbetrieb ist, dass man da 7 Tage die Woche arbeitet. Ja. Und egal ob Ostern, Weihnachten oder was auch immer, bleibt da nicht viel Freizeit übrig. Und das war immer etwas, was mich gestört hat. Ich habe nie ein Problem mit viel Arbeit gehabt. Aber der soziale Umkreis, der war schon beschränkt auf andere Hotellerie oder Gastronomie, Kollegen, Kolleginnen oder Familien.
Ja.
Und wie bin ich dann aus dieser Branche rausgekommen? Ich bin nach der Tourismusschule in St. Johann in Tirol, bin ich zu McDonald's gegangen, um die Systemgastronomie kennenzulernen, was auch im Nachhinein aus heutiger Sicht eine der coolsten Erfahrungen war, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und jeder junge Mensch, der diese Gelegenheit hat, bitte nehmt sie an. Ich habe ein Jahr lang die Burger Akademie bei McDonald's bestritten und hatte damals das Ziel, zu Vapiano zu gehen. Ah, Vapiano hatte ja oder Vapiano basierte auf Gründern von ehemaligen oder derzeitigen McDonald's Eigentümern, Franchise-Nehmern. Und die Idee war, dass ich nach Wien gehe, um Restaurantleiter des ersten Vapianos in Wien zu werden.
Oh, spannend.
Mit der Ausbildung zur Systemgastronomie, weil die Systemgastronomie hat gar nichts mit Hotellerie oder Gastronomie am Ende des Tages zu tun.
Ja.
Und dieses Vapiano wurde damals nicht eröffnet. Warum genau, weiß ich gar nicht im Einzelnen. Und ich wurde dann gefragt, ob ich bei McDonald's bleibe. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil viele Freunde, Verwandte und Bekannte auch gesagt haben, Junge, du musst studieren gehen. Also ohne Studium wird es heutzutage nichts mit dir. Und ich wusste schon, also ich will das, was aus mir wird. Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte mir schöne Dinge leisten können. Also gehe ich zum Studieren. Bin ich zum Studieren gegangen. Dankenswerterweise, meine Eltern haben die eine private Uni in München bei mir unterstützt. Ja.
Dieses
European Business University hieß die zum damaligen Zeitpunkt. Der Vorteil dieser Uni war, dass ich diesen Bachelor-Abschluss innerhalb von maximal 2 Jahren habe bekommen können.
Was?
Nachteil war, dass es gab keine Freizeit. Also du hast komplett 24 Monate im Endeffekt bis auf wenige Ferien durchstudiert. Und das Ding war auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob das so anerkannt ist oder nicht, dieser Abschluss. Keine Ahnung, ich habe es nicht hinterfragt. Aber ich habe einen Bachelor-Degree bekommen zum Schluss. Ein sehr gutes sogar, um ehrlich zu sein. Und dann vermute ich, dass der Zufall zugeschlagen hat, wie auch ich, glaube ich, schon mal von dir gehört habe. Ich habe meinen Lebenslauf bei Monster eingestellt und hatte die Absicht, einen Job zu finden, in dem ich durch mein eigenes Engagement, meine eigenen Arbeitswillen und viel Arbeit und Einsatz Geld verdienen kann. Mhm. Ich wusste, ich wollte nicht in einen Großkonzern wie BMW, Siemens oder wie auch immer, sondern ich wollte in ein Unternehmen, wo in einer überschaubaren Größe, wo ich meine Karriere selbst mitbestimmen kann. Und wie es der Zufall wollte, ruft mich Roland Buchmann an aus Memmingen, ein Rack-to-Rack-Recruiter, der seinen Beruf, glaube ich, heute noch verfolgt.
Gruß geht raus.
Gruß raus. Hallo Roland. Also, vielen herzlichen Dank nochmal dafür.
Also war es bei dir nicht die Amy Loftshow?
Nein.
Weil das war ja die damals sehr bekannt war bei S3.
Aber es war, ich glaube, ihr Konkurrent war der Roland Buchmann. Ah, okay. Es gibt so viele aus meinem Jahrgang, die durch ihn vermittelt worden sind im Nachhinein. Und der war sehr, sehr hartnäckig, der Kerl. Ich hatte gar keine Ahnung, für was der mich gerade da anspricht. Ich hatte keine Ahnung von Recruiting. Ich konnte mir unter dem Begriff Headhunting vielleicht was vorstellen aus Film und Fernsehen. Und der Typ hat nicht locker gelassen. Der hat mich fast penetriert. Und hat dann gesagt, der hat sogar mit meinen Eltern gesprochen. Er hat mit meinen Eltern zusammen mit mir gesprochen, weil er, ja, wie auch immer, er hat es dann geschafft, dass ich in ein Interview zu Progressive gegangen bin, Tochterunternehmen der S3-Gruppe. Mein damaliger Interviewpartner war der Jürgen Wetzel.
Ja, auch gut raus an der Stelle.
Ja, Jürgen. Ich hatte keine Lust auf das Interview, war nicht besonders gut vorbereitet auf dieses Interview, weil ich dazu überredet worden bin. Gruß an unsere TA-Abteilung an der Stelle.
Manchmal lohnt es sich trotzdem,
das Gespräch zu führen. Und ich war begeistert. Ich bin in ein sehr kleines Büro in der Bayerstraße damals reingekommen. Da, keine Ahnung, wir hatten so 20 Sitzplätze, vermute ich. Es war ein bisschen suspekt. Da gab es eine Schiffsglocke, da gab es einen Kühlschrank mit Champagner und alle saßen wie die Hühner auf der Stange.
Gegenüber von uns damals, von den Hessianern, gell?
Ja, korrekt.
Ja.
Und am Anfang dachte ich, ups, ist das hier alles so koscher, was hier passiert? Bis ich in diesem Interview verstanden habe, was hier passiert. Und ich wollte von Minute zu Minute, indem ich in diesem Interview war, immer mehr diesen Job haben. Und die haben mir das richtig strategisch schwer gemacht, obwohl ich im Nachhinein erfahren hatte, dass sie mich nach dem Interview schon haben wollten. Ich durfte dann noch nach Paris reisen und den Oberboss dort kennenlernen zum damaligen Zeitpunkt. Ja, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich eingestellt worden bin. Sehr, sehr froh.
Und da hast du dann Contracting gemacht, oder?
Ich war mit Timo Lehne, einer derjenigen, und Ann Brinkamp und Philipp Fischer-Gissot,
okay.
die damals die IT-Contract-Abteilung in München mit aufbauen, gestalten und wie auch immer. Es waren, glaube ich, 12 Kollegen und Kolleginnen zum damaligen Zeitpunkt in München und ich durfte ein Teil dieser Kollegen sein. Und so kam ich dort in diese Branche.
Und dann direkt erfolgreich geworden?
Super erfolgreich, nein, überhaupt gar nicht. Ich habe damals in Landsberg am Lech gewohnt, bin jeden Tag hin und her gependelt mit dem Zug.
Oh.
Das Basisgehalt, weiß ich gar nicht, ob man das aussprechen darf, das waren glaube ich 24.000.
24.
War das Basisgehalt oder 26, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich habe sehr, sehr lange und viel gearbeitet und hatte die ersten 7, 8 Monate keinen Abschluss, wenn ich mich richtig erinnere. Oh. War aber sehr, sehr hartnäckig und ich kann dir nicht mehr sagen, wie lange es gedauert hat, aber das erste Jahr war überschaubar, das zweite Jahr war gut und mein drittes Jahr war grandios.
Okay.
Also ich bin im dritten Jahr dann wirklich nach dem, das möchte ich gerne noch erzählen, für jeden jungen Recruiter da draußen, der vielleicht zuhört, nachdem mein Markt 7-mal mehr begrenzt worden ist, also zuerst Softwareentwicklung ganz Deutschland, dann Softwareentwicklung Süddeutschland, später nur noch C#.net, dann nur noch Bayern, dann plötzlich nur noch München und ich dachte, die Welt bricht zusammen und ich kündige und ich habe keinen Bock mehr, wie böse sind die denn hier zu mir? Und am Ende des Tages ist genau das passiert, was die mir immer gesagt haben. Junge, konzentrier dich auf einen kleinen, überschaubaren Markt. Lern deine Keyplayer da draußen kennen und dann wirst du erfolgreich. Genau das ist passiert. Ich hatte nur noch München, ich hatte nur noch C#.net zu dem damaligen Zeitpunkt. Habe mich so ein bisschen auf Medienunternehmen damals spezialisiert. Mhm. Ippen Verlag, die eSixt GmbH, Jamba war noch zu der damaligen Zeitpunkt aufstrebend, wo ich von heute auf morgen mal 12 Runner verloren habe. Und bin dann auch S3-weit einer der erfolgreicheren Consultants geworden, was eine große Auszeichnung zum damaligen Zeitpunkt war. Ja, und was dann auch mit dazu geführt hat, dass ich aus IT-Contract heraus Teamleiter geworden bin. Ich war nicht sehr gut in der Teamleitung, bin ich auch heute nicht, um ganz ehrlich zu sein. Und habe dann die Chance bekommen, den Life Science-Markt im Contracting, im Perm gab es den damals schon. Mhm. Leitung war Udo Nietzsch, weiß nicht, ob du den kennst.
Den kenne ich nicht, ne.
Und auch ein ehemaliger Gast von dir, vor kurzem Dan Brazier. Das waren so die ersten Keyplayer dort in dem Bereich. Durfte den Life Science Contract Markt. Also mir wurde das angeboten, ob ich Bock hätte, diesen Bereich aufzubauen, gründen, was auch, wie auch immer man das nennen möchte.
Das war dann 2000.
Das war 2008. Ich weiß nicht, LinkedIn steht es anscheinend irgendwie falsch. Ich habe 2005 schon angefangen.
Okay.
Ende 2005. Ja. Und das war dann 2008 und habe dann 2 Jahre lang den Contract Life Science Markt, das war ursprünglich nur Pharma-Bereich.
Ja.
Ich wusste gar nicht, was wir vermitteln sollten, weil wir keinen Benchmark hatten. Und eigentlich habe ich dann nur versucht, das würde man heute aus Compliance-Gründen, würde ich das nicht mehr tun. Man hat damals versucht, eben welche Stellen sind in Festanstellung unglaublich schwer zu besetzen, nach Rücksprache mit unserem Perm-Team und den Kunden.
Freiberufler reingestafft.
Und hat dann versucht, Festangestellte davon zu überzeugen, dass eine Selbstständigkeit doch viel lukrativer ist und man in einem halben Jahr in 6 Worten doch das verdient, was man im ganzen Jahr woanders verdient. Und so hab ich das für uns damals bei Progressive diese Situation gebaut, kreiert, bis ich dann festgestellt habe, dass es da Zulassungen gibt, Qualitätsmanagement, Medical, Clinical, was auch immer. Aber es hat ganz relativ schnell funktioniert, muss ich sagen, weil Vertrieb ist Vertrieb und ich glaube, egal in welchem Markt du da jetzt, Personalvertrieb ist Personalvertrieb, um genau zu sein, ob du jetzt ITler vermittelst oder Pharmaspezialisten vermittelst, wichtig ist, dass du Spaß dran hast.
Ja, definitiv. Und dann hast du das 2 Jahre gemacht?
Ja, ich habe das 2 Jahre gemacht. Ich hatte einen cleveren Schachzug damals gemacht. Ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn ich mindestens 2 Rookies bekomme. Und das war ein großes Risiko für meinen damaligen Chef, weil er wusste, dass ich kein so ein toller Teamleiter bin. Ich konnte jemanden Vertrieb beibringen, aber ich war jetzt nicht derjenige, der so ganz gut und nachhaltig mit den jungen Youngstars umgehen konnte. Aber ich habe damals die Sabine Rodach, die dir mit Sicherheit auch ein Begriff ist, war meine erste Mitarbeiterin.
Ach so.
und Phyllis Kiefer, die ist heute nicht mehr in der Branche und habe das dann mit den Mädels, dank den Mädels, muss man ehrlich sagen, weil es ist ja immer so eine Teamleistung, so ein Team aufzubauen, aufgebaut. Die Sabine ist mit Sicherheit eine der besten Recruiterinnen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Mhm. Und wir haben dann ein Team, glaube ich, zusammen aufgebaut, ich müsste lügen, von 12 bis 15 Kollegen, Kolleginnen, haben das dann sehr früh aufgeteilt, also sehr spezialisiert. einer macht nur Zulassung, der nächste macht nur Qualitätsmanagement und so weiter.
Ja.
Und dann habe ich das Angebot von meinem damaligen Chef bekommen, hau mal zu, wir würden gern Contract Banking Finance in Frankfurt öffnen, hast nicht Lust.
Das war 2008.
Das war 2010. In der Krise so anfänglich, wurde, glaube ich, im März, April gefragt. Das war März, April, wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte. Und
wollte ich da jemand loswerden, weil von Life Science Branche super
war. Nee, die hatten andere, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hatten die eine andere Herausforderung. Die haben nach einer Lösung für mich gesucht, weil ich wollte Chef werden.
Ja.
Ich wollte Geschäftsführer werden. Ich wollte den Laden gerne in München leiten. Ja. Oder das waren meine Ambitionen zumindest. Und ich glaube, das habe ich denen gesagt mehrmals. Und ich habe auch verstanden, dass da zum damaligen Zeitpunkt neben mir und über mir echt gute Leute sind. Wirklich gute Leute. Teilweise sind sie auch heute noch dort verdienterweise. Und vielleicht wollten sie mich auch loshaben. Sie haben es nur anders ausgedrückt. Und ich hatte in München nicht die Chance, so zu wachsen, wie ich wachsen wollte.
Ja.
Und ich glaube, dass das der Grund war, warum sie mir diese Möglichkeit angeboten haben, die aber darin geendet ist, glücklicherweise aus heutiger Sicht, dass ich bin ja halber Österreicher, mein Vater ist Österreicher, ich habe auch eine österreichische Staatsbürgerschaft. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben zur Hälfte in Österreich in den Bergen verbracht.
Ja.
Und bin im beschaulichen Landsberg am Lech groß geworden. Und dann war das für mich mit Frankfurt so ein Kulturschock zum damaligen Zeitpunkt. Ich fand das schon cool, diese tollen Tower und so weiter. Aber das war mir irgendwie zu groß, zu mächtig und zu unbekannt vielleicht zum damaligen Zeitpunkt. Habe dann auf der dritten Zugfahrt zurück von Frankfurt aus für mich beschlossen.
Das wird nichts.
Aber jetzt zurückzugehen und sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Und eigentlich müsste ich in Frankfurt jetzt komplett von vorne anfangen. Krise haben wir sowieso, oder die Krise war gerade dabei, wusste man ja nicht so genau. Ja. Ich finde es heute dramatischer als damals, um ehrlich zu sein. Dann mache ich es doch jetzt gleich selber.
Respekt.
Und diese Entscheidung ist tatsächlich auf der Zugfahrt zurückgefallen. Und am Ende des Tages war es ein bisschen komplizierter dann, weil es war schon sehr ad hoc entschieden. Bin dann zum damaligen Zeitpunkt zur Stadtsparkasse Landsberg am Lech gegangen und habe dort mit einem wunderbaren Businessplan um einen Kredit gebeten. Diesen Kredit habe ich nicht bekommen.
Okay.
Das heißt, es war ein echt großes Risiko dabei. Ich hatte nicht viel Geld auf der hohen Kante, weil ich das als erfolgreicher Recruiter auch erfolgreich verlebt habe, dieses Geld. und habe mit sehr, sehr beschaulichen Mitteln, was ich mich heute mit dem Wissen, was ich habe, nicht mehr trauen würde. Deswegen war es gut, dass ich das Wissen zum damaligen Zeitpunkt nicht hatte. Damals am 1. August 2010, also du siehst, das war nur ein Zeitraum von Entscheidung bis, also ob ich nach Frankfurt gehe, bis Entscheidung, ich mache Frankfurt nicht, bis zur Gründung irgendwie ja 4-5 Monate.
Wahnsinn. Und dann hattest du gleich die Idee, Leute mitzunehmen oder kamen die dann hinterher?
Also mir war von Anfang an bewusst, so einen Laden ganz alleine aufzubauen, ist wirklich ein harter Weg. Ja. Und mir war bewusst, ich wollte nicht unbedingt Recruiter für immer bleiben, obwohl meine Leidenschaft echt groß ist für das Recruiting, sondern ich wollte Unternehmer werden. Und du lernst natürlich auf deiner Reise Leute kennen, die besser sind als du. Und für mich war eigentlich relativ schnell klar, ich muss Menschen, die besser im Recruiting sind, als ich das bin, davon überzeugen, dass sie mit mir mitkommen, damit man diesen Laden auch skalieren kann. Weil eins war mir schon klar, also wenn selbstständig, dann nicht jetzt irgendwie eine Ein-Mann-Beratungsgesellschaft, schon größer.
Ja.
Ja, auch wenn man damals gar nicht wusste, was das größer so wirklich bedeutet und wie schwer das ist mit dem größer.
Ja.
Aber das war mir klar. Also die Entscheidung, dass da Leute nachziehen, das ist relativ schnell gefallen, um ehrlich zu sein.
Ist ja krass. Erstmal das Business finanzieren und dann auch noch die Payroll von Leuten, die man
damit. Also das Geld war für maximal 3 Monate da.
Ja.
Also Miete, Sonnenstraße 32 in München, so eine Dreizimmerwohnung war das, um ehrlich zu sein. Die zwei Mitarbeiterinnen, die ich damals hatte, die haben auch ihr Geld verlangt. Und das war schon eine knappe Kiste. Aber du musst an dich glauben und ich habe an mich geglaubt und ich glaube auch heute noch an mich. Und nur dann kannst du auch sowas, also ich bin der festen Überzeugung von diesem doofen Spruch, dass es ja sehr, sehr viel mit eigener Überzeugungskraft zu tun hat.
Ja.
Also 80% musst du einfach daran glauben. Und der
innere
Einstellung, der kleinere Teil sind eh die Skills. Skills haben viele.
Mhm.
Und viele haben auch viel bessere Skills, als man selber hat. Aber wenige haben so den Glauben an sich selbst und den Glauben vor allem an das Team und die Menschen um sich herum.
Ja.
Und das hatte ich. Ja.
Super. Tolle Geschichte. Sehr eindrücklich. Und das unterschätzen ja viele Leute, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, ins Risiko zu gehen, zu investieren, nicht nur drüber zu reden, weil kennst du genauso wie ich, bei Hays hat gefühlt jeder Zweite gesagt, das kann ich besser, das mache ich selbst, aber die wenigsten haben sich es getraut.
Ja, und du musst dir schon vorstellen, im Contracting ist es natürlich so, für die Leute, die jetzt nicht aus dem Contract-Geschäft kommen, sagen wir mal, du vermittelst 10 Freelancer, die schreiben dir am Monatsende einen durchschnittlichen eine Rechnung von 12.000 Euro, bist du am Monatsende gleich mal bei 120.000 Euro, die du zu begleichen hast.
Ja.
Die Kunden, du weißt ja nicht, wer ist dein erster Kunde. Ist dein erster Kunde, der nach 14 Tagen bezahlt oder ist dein erster Kunde, der nach 90 Tagen bezahlt?
Ja.
Und da bist du natürlich schon sehr schnell in dem Momentum, dass du unter einer 500.000 verfügbarer Mittel, die eigentlich sehr, sehr schwer tust am Anfang,
ja,
weil du nicht weißt, was da auf dich zukommt.
Genau.
Und dann lass noch einen Zahlungsausfall kommen aus irgendwelchen Gründen und dann kommst du auch mit der 500.000 nicht mehr zurecht am Anfang.
Wird schnell eng.
Wird sehr, sehr schnell eng. Aber so viel wieder zum Thema Überzeugungskraft. Ich war davon überzeugt, dass jeder Deal, den wir am Anfang machen, schaffen wir es, dass wir die Kandidaten erst zahlen, wenn die Kunden uns bezahlt haben. Es war ein Risiko, es hat damals geklappt. Ich würde nicht unterschreiben, dass es heute klappen würde.
Heute nochmal klappen
ja
würde. Ja, aber auch das ist so eine innere Einstellung, die viele Leute haben, wenn ich jetzt mit Gründern rede, die sagen, wir müssen ja mindestens 30 Tage akzeptieren. Warum? Ja, warum muss man das akzeptieren? Ja? Einfach mal challengen. Ja, ihr seid ein junges Business, ihr gründet euch gerade, geht zu euren Kunden und sagt, wir können das im Moment nicht. Ja, wir wollen das nicht. Wir wollen ein kurzes Zahlungsziel haben.
Ich hatte vor kurzem, witzig, dass du sagst, eine Situation mit einer Kollegin da draußen, die hat so um ihren Deal gekämpft. Und da ging es um eine Beförderung. Da ich gesagt, weißt du was, du nimmst das Telefon in die Hand, rufst den Kunden an und sagst, es geht um eine Beförderung.
Genau.
Ja. Und der, ob er das jetzt wegen einem Wochenende, er hat die Entscheidung ja eh schon getroffen.
Ja.
Es geht ums Wochenende. Und bei mir geht es gerade um eine Beförderung. Er kann ja noch immer Nein sagen.
Genau.
Und es wird nichts daran ändern.
Ja.
Aber einfach mal ja, ein bisschen offener mit den Dingen umgehen, weil die meisten Menschen sind viel zugänglicher, wenn man einfach menschlich ist,
ja,
um ehrlich zu sein.
Ja.
Ja, hast du völlig recht.
Erzähl doch mal, Florian, es gibt ja diese klassischen Skalierungsschmerzen, ja, von ihr wartet zu dritt in dem Büro in der Sonnenstraße, da muss man auf einmal Leute einstellen, die man vielleicht nicht so kennt, auf 8, auf 20, auf 40, auf 60, auf 80. Was waren da für dich so die entscheidenden Schritte?
Also die Grenzen, die sind wirklich, wie wenn sie in Stein gemeißelt werden.
Schon irgendwie, oder?
Ja, also diese Größe zwischen 8 und 12,
ja,
diese Größe um die 20 bis 25,
ja,
dann so an die 50 ran,
ja,
dann nochmal zwischen 100 und 50 und wir selber sind ja gerade in der gleichen Unternehmensgröße, plus minus 100,
ja,
schwankt immer so mal 94 mal 106. Mit jedem Unternehmer, mit dem ich aus dieser Branche spreche, der erzählt tatsächlich das Gleiche. Aber ich habe für mich inzwischen eine Erklärung gefunden. Es ist die Organisationsentwicklung.
Ja.
Eine Organisation muss sich wirklich entwickeln. Das braucht ihre Zeit. Außer es kommt von extern ganz viel Geld und das ist wirklich egal. Ich spreche aus der Situation heraus.
Ja.
Wenn du nachhaltig aus deinen eigenen finanziellen Mitteln heraus wachsen möchtest, habe ich für mich festgestellt, ein Unternehmen, das 8 Mitarbeiter hat, bedarf einer komplett anderen Organisation als ein Unternehmen mit 24 Mitarbeitern. In dem Moment, wenn dein Unternehmen von 8 auf 12 Mitarbeitern wächst, du nicht mehr selber als Gründer am Telefon bist, du dich plötzlich um Rechnungsstellung, Buchhaltung, Steuerberater mit Dingen, auf die du gar keine Lust hast, als Vertriebler beschäftigen musst, haben deine Kollegen und Kolleginnen das Gefühl, dass sie dich verlieren, dass sie nicht mehr wichtig sind für dich.
Ja.
Diese Lagerfeuerstimmung, wo alle zusammensitzen und am besten noch einer mit der Gitarre spielt am Abend.
Ja. Komm mal, ja, mein Lord. Ja.
Die schwindet, ohne dass du es möchtest.
Ja.
Du möchtest wachsen. Du möchtest, dass deine Kollegen und Kolleginnen wachsen. Du möchtest, dass dein Team wächst. Das sehen die in dem Moment nicht, was auch total legitim ist. Aber ja, und ich habe sehr viel bei diesen ganzen Wachstumsschwellen ausprobiert an unternehmensorganisatorischen Maßnahmen. Mit sehr vielen bin ich gescheitert. Und ein paar wenige haben funktioniert. Und am meisten funktioniert Geduld. Also dem ganzen Ding Zeit zu geben. Und am schwierigsten war es immer, wenn ich es übers Knie brechen wollte.
Ihr habt ja sogar mal eine Holacracy eingeführt. Bin ich ja großer Fan von dieser Organisationsform, theoretisch.
Das war eine dieser Schwellen.
Bei welcher Schwelle wartet er gerade?
Ich glaube, das war die, ich weiß es nicht mehr, es war die Schwelle von irgendwas zwischen 25 und 50 Mitarbeiter.
Okay, also dann mehr Selbstorganisation angestrebt.
Ich erinnere mich nicht gern zurück, weil ich habe, glaube ich, das Ding in die Welt rausposaunt und das ist jetzt der heilige Gral. Und ich habe wirklich...
Ich hab's gefunden. Ja,
ich habe den Schlüssel jetzt gefunden und der Schlüssel ist maßgeblich schiefgegangen.
Ja.
Weil... Es hat unser Unternehmen im Nachhinein nicht nur sehr viel Geld gekostet, also extrem viel finanzielle Mittel sind dabei draufgegangen für Abschlüsse, die nicht mehr stattgefunden haben. Es hat an meiner Psyche enorm gezerrt zum damaligen Zeitpunkt. Ja, und es hat uns mit Sicherheit 2 bis 3 Jahre Zeit gekostet. Also das war im Nachhinein die Entscheidung, die ich nie wieder treffen würde.
Dann sind wir ja direkt schon bei den Downlights und den Highlights in deiner Karriere. Das Downlight haben wir damit abgehakt. Was war denn das Highlight?
Als erste große Highlight war, Deutschland zu verlassen und in die Schweiz zu gehen. Weil mir jeder damals erklärt hat, wie verrückt bist du? Die Schweiz ist so komplex und du brauchst die Genehmigung und die Genehmigung und die Genehmigung. Ich bin ja vom Typ her eher so, wenn was kompliziert wird, dann treibt mich das an.
Ja.
Und ich habe ja... Dank der Katja, die auch bei der EBSCO ein großer Begriff ist und der Frau Wolf, Sparringspartner damals im Legal- und Finanzbereich gehabt, die uns vom ersten Tag an maßgeblich unterstützt haben, dass wir ein eigenes Setup in der Schweiz haben, nicht über Umbrella-Firmen gehen, unsere ganzen Befähigungen, Bewilligungen, was auch immer man alles braucht, selbst zu haben, hat richtig viel Zeit, Geld und Arbeit gekostet. Im Nachhinein hat es aber, gibt der Erfolg recht, müssen wir ehrlich sagen. Und das war einer dieser ganz großen Meilensteine, ein weiteres Büro mit einer, ja.
Das war dann das erste außerhalb von München,
ja,
gell?
Das war der erste große, und es war schon cool, um ehrlich zu sein, ja.
Ja, Internationalisierung.
International und Schweiz ist ja auch.
Österreich auch noch.
Wir sind jetzt, das ist ein weiterer mit Sicherheit sehr, sehr cooler Meilenstein, weil ich ja selber auch Österreicher bin. Und ich mag Herausforderungen. Auch dort hat jeder gesagt, wie kannst du nach Österreich gehen? Österreich ist viel zu klein für unsere Branche. Ich bin ein Fan davon, wenn etwas überschaubar ist, um ehrlich zu sein, und man sich sehr, sehr klar positionieren kann.
Was steht denn noch auf der Agenda? England, Amerika, Japan?
Also ich möchte sagen, ein weiteres Highlight ist natürlich dann die Serato gewesen.
Ja.
Als Unternehmer, du brauchst sehr viel Glück und die richtigen Menschen um dich herum, um ein Unternehmen aufzubauen.
Ja.
Und dann brauchst du noch mehr Glück und noch bessere Menschen um dich herum, die dir dabei helfen, dieses Unternehmen größer zu machen. Aber dann dieses Risiko einzugehen und das Gleiche nochmal zu probieren, das hat mich unglaublich gereizt. Und das muss ich sagen, ist eigentlich mit der Serato, mit dem jüngsten Baby der Lennox-Unternehmensgruppe, dank dem René, wirklich auch ein sehr, sehr großer Meilenstein zum aktuellen Zeitpunkt. Mhm. Ja. Nächstes Land. Welches Land es wird, kann ich dir heute nicht sagen. Es wird sehr zu 99% ein europäisches Land sein.
Dänemark.
Das weiß ich nicht, aber es steht mit Sicherheit mit auf der Liste, um ehrlich zu sein. Steht auf der Liste, klar. Ja. Aber es stehen andere nordische Länder auf der Liste. Aber es stehen auch Länder wie Italien zum Beispiel auf der Liste aktuell,
ja, interessanter
die
Markt.
Unglaublich viel Gas geben mit über 4000 Medizintechnikunternehmen. Ja. Und wahrscheinlich einer der größten Pharmaindustrien neben Deutschland und Frankreich.
Ja.
Muss man mal gucken. Es ist natürlich eine Sprachenbarriere da, aber es gibt noch andere Länder und ich kann so viel verraten, die Idee wird dieses Jahr festgezurrt und bis Ende 2025 soll es in irgendeiner Form zu einem Start kommen.
Spannend. Wünsche ich euch viel Erfolg.
Dankeschön. Vielen Dank an der Stelle.
Vielleicht nochmal zu deiner Person, weil so ein Unternehmen zu gründen kostet viel Zeit und dann gibt es die Familie im Hintergrund und die Gesundheit. Wie ist dir das immer gelungen, auszubalancieren oder nicht gelungen? Oder wo hast du Prioritäten gesetzt?
Die Wahrheit ist, es ist mir in der Vergangenheit gar nicht gut gelungen, was auch darin geendet ist, dass ich alle 3 Monate, wenn du den Podcast hörst, dann wird er drüber lachen, bei meinem Arzt hier in München saß und sag, ich bin krank. Und er sagt, wir haben jetzt ein kleines Blut gemacht, wir haben ein großes Blut gemacht, wir haben Ultraschall gemacht, wir haben alles gemacht. Du hast nichts. Du solltest dir vielleicht mal überlegen, wie so eine Work-Life-Balance für dich kreiert. Stress. Aber dann sagt er natürlich selber aus seiner Brille, was willst du da machen? Du bist in dieser Position und das gehört irgendwie dazu. Das ging sehr, sehr viele Jahre und ich war wirklich verzweifelt. Ich habe da auch eine komplexere Krankheit dann mal bekommen und war immer wieder psychologisch niedergeschlagen, weil ich immer wieder krank war und ich konnte nicht erklären, warum. Heute im Nachhinein, ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber mir geht es weitaus besser, habe ich mein Sportpensum enorm nach oben gefahren. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass ich die Zeit nicht im Büro sein kann, weil ich jetzt fast jeden Tag mit an Abfahrt und Training bist du irgendwo gleich mal 2 Stunden unterwegs. Klar. Geht natürlich Arbeitszeit verloren, die du nur für dich verwendest. Und ich muss sagen, nachdem das seit 2 Jahren so exzessiv passiert, sind diese Phasen, wo es mir nicht so gut geht, weitaus besser geworden.
Okay, super.
Das muss man wirklich sagen. Aber ansonsten geht wahrscheinlich jeder mit Stress anders um. Bei mir ist es halt da in körperlicher Sache schwieriger gewesen. Ja, aber du musst dich der Sache stellen und musst dich damit beschäftigen. Wie kommst du aus dem, weil du kannst dein Unternehmen nicht einfach weggeben. Ja? Kannst du nicht sagen, okay, das heißt, du musst eine Lösung dafür finden.
Klar, du musst ja auch gesund bleiben.
Und was ich aktuell für mich entdecke, ist, du musst einfach dir mehr Zeit schaffen. Du musst dir mehr Freiraum für dich schaffen. Auch um klarer Dinge zu reflektieren. Und das schaffst du einfach nur, wenn du die Leute um dich herum sammelst, die Lust haben, diese Aufgaben für dich zu übernehmen.
Genau. Ja. Und dann auch offen drüber redest. Das machst du ja schon sehr gut. Das ist ein Fehler, was ich bei vielen Staffing-Leadern sehe, die Schwächen noch nicht zugeben können oder nicht wollen gegenüber sich selbst oder gegenüber anderen. Und einfach mal auch drüber reden, dass man abgeschlagen ist, dass man gerade nicht so motiviert ist. Gehört ja auch dazu.
Du, wenn du auf ein klassisches EBSCO-Treffen gehst, dann triffst du 99% der Menschen bei uns, also geht gerade durch die Decke, das ist der Hammer, das ist ein Knaller. Mir geht's so gut.
Ja, so ist es leider nicht, nein.
Ich weiß nicht, ob ich da manchmal zu offen damit umgehe, aber in den Gesprächen, ich habe mehr Lust auf Gespräche, die auch mal einfach raushauen. Du, läuft gerade nicht so gut, mir geht's nicht so gut, weil dann kannst du dich ergänzen. Ja. Wenn dir jemand gegenübertritt, es läuft so gut und alles ist wunderbar.
Ja, es ist auch so ein bisschen Vertriebsreflex immer. Ah, ja. Super, mega geil. Aber das ist, glaube ich, auch ein gemeinsamer Nenner, den ich hier sehe mit den Podcasts, wo ich viele Staffing-Leader habe, dass jeder einen Preis dafür bezahlt. Preis des Erfolgs. Also keiner, der jetzt hier zu Gast war, hat gesagt, ich habe zu jeder Zeit immer geschafft, diese 3 Eckpfeiler auseinander zu dividieren und war immer gut. Irgendjemand muss immer dafür bezahlen, entweder der Körper oder die Familie oder der Job. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll.
Ja, du hast recht. Und dann kommt natürlich auch die Psychologie noch dazu, weil jeder von uns will ja auch, der eine Familie gründet und sein erstes oder zweites oder drittes Kind hat, der will ja auch der maximal beste Familienvater sein, ja. Die optimalste Erziehung und der im Zeitmanagement so aufgestellt sein, dass vor allem in der modernen Welt bist du ja gleich gefragt, wie die Mama, um ehrlich zu sein. Also ja. Du bist auf jeder Schulveranstaltung gefragt, bei jedem Elternsprechtag gefragt. Das ist ja alles inzwischen so. Und das alles unter einen Hut zu kriegen und sagen, nein, brauchst du aber auch daheim einen Partner, mit dem du das einfach klar besprechen kannst.
Ja.
Das beides geht nicht. Also jemand, der beides hinkriegt, das sind für mich Wundermenschen. Das sind wirklich sehr...
Kennst du jemanden?
Beneidenswert. Ja, es gibt immer wieder welche, die ich treffe, die mir erklären, dass das gar kein Problem ist.
Ja. Ob es dann so ist, ist die andere
Frage. Ob
es
dann so ist, weiß ich nicht. Ja, aber ich kenne viele, die echt versuchen, dieser Rolle sehr gerecht zu werden, des modernen Mannes und des Unternehmers. Und das ist schon eine Herausforderung, finde ich. Aber das war früher auch eine Herausforderung, weil unsere Eltern wollten auch schon tolle Väter sein. Und haben das mit Sicherheit auch versucht, wenn sie selbstständig waren. Ja. Ich bin mir sehr sicher.
Aber zu uns, als wir Kinder waren, war klar, wer leiden musste, gell? Das war die Familie und die Kinder. Also mein Vater war Top-Manager bei Siemens, das war immer erste Geige und wir haben immer nur die zweite oder dritte Geige gespielt.
Ja.
Das hat sich heute geändert.
Mein Vater ist und war immer Unternehmer und das bewundere ich an ihm heute noch und ich hoffe, dass ich das dementsprechend weitergebe. Es war klar, die 80-90% spielt er die erste Geige, aber die 10%, wo er dann zu Hause war, haben wir die erste Geige gespielt. Mhm. Und diesen Spagat hat er so gut geschaffen, dass er heute noch eine sensationelle Familienzugehörigkeit dadurch geschaffen hat.
Super.
Und das ist etwas, das habe ich einfach für mich mitgenommen. In dem Sinne definitiv, 100%, weil ich keinen kenne, der das besser hingekriegt hat. Dazu musst du auch mit deinen Kindern dann oder mit der Familie Dinge machen, bei denen du gleichzeitig Energie tanken kannst.
Ja.
Und das ist ja dann auch der Spagat, wenn du einen 2- oder 3-Jährigen daheim hast, was machst du jetzt damit mit dem, das, was dir gleichzeitig Energie bringt und ihn weiterbringt?
Was habt ihr gemacht? Skifahren oder?
Du, Skifahren ist meine absolute Top-Leidenschaft, muss ich ehrlich sagen. Und ich wurde verurteilt, nachdem ich ihn letztes Jahr mit 2 Jahren und 1 Monat versucht habe, auf die Ski zu stellen. Es hat funktioniert. Umsetzungswille war da. Ich habe meine Tochter super früh auf die Skier gestellt, aber die ist jetzt 7 geworden und die fährt Ski wie eine Bestie und das ist doch super cool.
Ja.
Mega. Unter anderem. Aber auch alles, was Outdoor-Aktivitäten sind, einfach draußen Zeit mit den Kindern verbringen.
Schön. Bevor ich jetzt nochmal mehr über Aristo erfahren will, noch sag uns noch einen Fakt über dich, den die meisten Menschen nicht kennen. Ich habe gehört, es gibt eine Geschichte, da bist du auf einer Parkbank aufgewacht.
Ja, es gibt die Geschichte von der Parkbank, die ich aber nicht weiter erläutern
Schade.
Werde. Aber ich glaube, so eine Geschichte hatte jeder von uns
ja,
schon mit
definitiv.
Der Parkbank.
Ja.
Und ich kann sie auch nicht so wiedergeben, wie sie genau war, weil ich es gar nicht mehr so detailliert weiß, wie es
ja,
war.
Ja, okay, ich verstehe.
Nein, aber was die meisten nicht wissen, ich habe mein Studium finanziert als Autohändler. Und zwar hatte ich einen externen Vertriebsvertrag bei der Hauptniederlassung hier in München. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich an einer privaten Uni war, wo viele Kollegen und Kolleginnen sahen, die aus sehr wohlhabenden Häusern kamen.
Ja.
Und die haben die notwendigen finanziellen Mittel gehabt, um sich Autos zu leisten, die sich eigentlich nur Top-Manager hätten leisten können
ja.
oder Unternehmer. Und das habe ich als Chance erkannt, aufgrund meiner Passion und auch Kontakte in die Automobilindustrie, dass ich einen Vertrag verhandelt habe. Ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch gehen würde. Ich habe 3% vom Gesamtverkaufspreis bekommen. Und das waren X5, 7er BMW,
ja.
6er BMWs.
Klassische
Studentenautos und auch alle in Individualausstattung mit Sternenhimmel
natürlich.
Und was weiß ich
ja.
was. Und ich muss sagen, ich konnte anfangs ja mit denen nicht zum Feiern gehen. Und so hat sich dieser Kreis geschlossen. Ich habe angefangen, die Autos zu verkaufen, habe gleichzeitig finanziell Mittel dadurch bekommen, konnte wiederum mit denen feiern gehen, konnte wiederum
Autos verkaufen
und konnte neue Autos verkaufen. Also das Gleiche, was ich eigentlich hinterher gemacht habe, nur halt nicht mit Autos am Ende des Tages.
Tolle Geschichte. Du bist ein richtiger Vertriebler.
Ah, ich mache das schon gern.
Ja.
Ja.
Gut. Dann lass uns mal zu Aristo gehen. Warum eigentlich Aristo? Für was steht Aristo? Aristo Cats, oder?
Nee, ich habe es gehasst, wenn das früher, vor allem die Mädels am Telefon gesagt. Nee, ich habe, dank meiner Mutter, wir hatten immer Hunde zu Hause. Meine Mama hat mir immer erklärt, der Hund braucht so einen Rufnamen, der auf A, E, I, O, U beginnt
ja.
und endet.
Mhm, genau.
Und er muss kurz sein. Und ich wusste schon immer, ich baue ja ein Riesenimperium auf, das heißt nicht wie ich selbst, sondern ich wollte einen fremden Namen haben. Und er sollte ein kurzer Rufname sein und idealerweise sollte eine schöne Bedeutung haben. Und die Idee, die ja heute noch immer so ein bisschen darin schlummert, heute ist es der Perfect Match, nachdem wir suchen. Damals war es so, einfach die in unserem Umfeld die beste Vermittlung zu sein, Personalvermittlung zu sein. Und dann hat man nach lateinischen Wörtern geguckt oder aus anderen Sprachen und man ist dann durch Zufall zu Aristo gekommen, weil Aristo ist griechisch und ist die Bedeutung der absoluten Perfektion.
Aha.
Also wenn du im Griechischen, jeder, der Griechisch spricht, Ron Papadopoulos, weiß nicht, ob du den kennst,
ja.
der könnte es jetzt wahrscheinlich, wenn er dabei wäre, hier bezeugen. Heißt, wenn du sagen willst, es ist absolut perfekt, besser geht's nicht, dann sagt der Grieche Aristo.
Ah.
Und ich finde das eine sehr schöne Bedeutung.
Total. Wusste ich so gar nicht. Spannende Story.
Ja, vielen Dank. Serato, was dann kam, ist nur eine Abwandlung der Buchstaben.
Andersrum
geschrieben. Lennox stammt von unserer Chefin im Haus, der Frau Wolf, deren erstes Kind hieß Lenia. Und wir haben damals sehr, sehr lang nach dem Namen gesucht für eine Firma, die die Corporate Functions zur Verfügung stellt, die ja damals nicht dafür gedacht war, dass sie nach außen hin auftritt. Und so hat man, ich weiß gar nicht mehr genau, und der Hund hieß, es war eine Mischung aus dem
Rex.
Irgend sowas.
Lenny und Rex.
Nee, es war die Mischung aus dem Namen ihrer ersten Tochter, der Lenia, und Zorro hieß er. Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie kam das zusammen. Okay. So kam es zu Lennox. War nicht so spektakulär. Man hat relativ schnell nach einem Namen gesucht, der eigentlich nicht nach außen hätte treten sollen zum damaligen Zeitpunkt.
Okay, dann ist das Namensding jetzt erklärt.
Ja.
Was macht Aristo so besonders oder was macht es anders?
Am Ende des Tages kochen wir in unserer Industrie, glaube ich, alle mit dem gleichen Wasser. Was es besonders macht, ich bin großer Verfechter von Spezialisierung. Das machen inzwischen auch viele echt gut. Ich war dieser Spezialisierung immer bis heute treu. Also auch wenn tolle Angebote von rechts und links kommen, von Nicht-Unternehmen aus der Life-Science-Industrie, bleiben wir unserer Branche treu. Wir bleiben auch innerhalb des Vertriebs den einzelnen Skill-Bereichen sehr, sehr treu, auch wenn es verlockend ist, mal, dass du, weiß ich nicht, einen HRler suchen könntest und eigentlich Qualitätsmanager vermittelst. Da waren wir immer sehr, sehr streng. Mhm. Was es besonders macht, ist mit Sicherheit auch, dass es ein familiengeführtes Unternehmen ist. Ich glaube, das kommt nicht mehr so häufig vor in unserer Industrie,
ja.
Was mit Sicherheit viele Vor- und Nachteile mit sich bringt.
Erzähl mal, was sind so die Vor- und Nachteile?
Was willst du erst hören, die Vorteile oder die Nachteile? Nein, Spaß beiseite.
Wenn der Vater zuhört, erstmal die Vorteile.
Nein, ich glaube, die Vorteile überwiegen. Ich weiß, dass die Vorteile überwiegen.
Ja.
Du hast um dich herum Menschen, die einfach bei dir bleiben, ja, und die sich nicht so leicht tun, die Reise von, das mag jetzt sehr egoistisch sein, was ich sage, aber die tun sich relativ schwer von heute auf morgen zu sagen, naja, dann wechsle ich halt, dann schaue ich mal, klar, ob das Gras irgendwo anders grüner ist, weil du natürlich eine gewisse Loyalität als Familie zueinander hast.
Ja.
Man hat das Gefühl, psychologisch, bitte nicht wertend sehen, dass natürlich ein Familienmitglied auf der Vertrauensbasis, wenn es um irgendwelche vertrauensvolle Dinge geht, näher an dir steht als eine dritte Person, die jetzt nicht so sehr an deinem persönlichen Wohlergehen hängt am Ende des Tages. Und mit der Familie kann man immer ganz offen reden. Also da kann es auch richtig scheppern und das ist auch gut so, also wirklich scheppern. Und es ist schwer, diese Ebene, vor allem bei jungen Kollegen und Kolleginnen, professionell zu finden, dass man sich alles sagen kann. Diesen Moment als junge Führungskraft mit anderen jungen Kollegen zu finden, das finde ich innerhalb einer Familie einen großen Vorteil, weil wenn du streitest mit deiner Schwester oder deinem Bruder seit klein an, ja,
ja,
man erschlägt sich fast, ja, und man findet immer wieder zusammen. Das heißt, diese Barriere ist nicht da, um Gottes Willen, wenn ich jetzt mit meiner Schwester hier richtig mal die Fetzen fliegen lasse. Das gibt's einfach nicht.
Ja.
Das ist ein ganz großer Vorteil, glaube ich.
Und die Nachteile?
Da ist ein Haufen Emotionen dabei. Sehr viele Emotionen, die du bei einem normalen Mitarbeiter, der mit dir nicht verwandt ist, einfach gar nicht hast.
Ja.
Ja, und das ist einfach manchmal schon schwierig. Du nimmst Themen mit nach Hause, dann kommen Frauen dazu oder Männer dazu, Ehemänner, Ehefrauen.
Haben auch eine Meinung.
Haben auch eine Meinung. Wie kannst du nur, das siehst du nicht, was der mit dir macht und wie auch immer, auf beiden Seiten natürlich.
Klar.
Und da hilft aber dann wiederum ein gutes Elternhaus, in dem man groß geworden ist, wenn man einfach, ja, respektvoll und wertschätzend miteinander umgeht. Das ist nicht immer so einfach, aber ich finde, wir machen das echt gut hier. Ich kriege ja dann oft so von außen wiedergespiegelt, naja, das hält dich ja ab im Wachstum deines Unternehmens und wie auch immer.
Vielleicht.
Ja, aber es hat vielleicht viele andere Vorteile.
Ja.
Und ich nehme lieber diese Vorteile in Kauf und ja, ich stehe dazu, ich finde es gut.
Wenn man jetzt nicht Familienmitglied ja ist, kann man aber bei Aristo genauso Karriere machen wie ein Familienmitglied?
Ich glaube, wir haben in der Geschäftsführung mindestens so viele Geschäftsführer, die nicht Familienmitglieder sind, wie Familienmitglieder, um ja ehrlich zu sein.
Also das ist keine Herausforderung?
Nee, das ist genauso wie Männlein und Weiblein. Ich glaube, wir haben zum aktuellen Zeitpunkt 70% Frauenquote bei uns im Betrieb. Es ist völlig egal bei uns. Okay. Und außerdem die Ideen, die in mir schlummern, so groß ist meine Familie nicht.
Okay, ja. Verstehe ich. Thema New Work ist ja eine Diskussion, die ich jeden Tag mit den Staffing-Leadern habe. Wie löst ihr das hier bei Aristo? Wie sieht es aus mit der 4-Tage-Woche?
Also A, ist es mal ein Fakt, der so ist, und es ist unsere Aufgabe, wie wir damit umgehen. Ja. Das muss, finde ich mal, dass wir das klar sagen müssen.
Ist so.
Weil ich schätze dich auch so ein. Also ich bin nie derjenige gewesen, der um 8 da ist. Ich war immer so eher um 9:30 da, bin aber vor 10 nicht nach Hause gegangen. Mhm. Das sind nicht mehr so viele, die das wollen und die daran Spaß haben. Eine Lösung als Unternehmen zu finden, mit weniger Arbeitszeit die gleiche Leistung zu bringen,
anspruchsvoll,
finde ich sehr herausfordernd. Das heißt, die Lösung liegt darin, dass du das Ding so effizient wie nur irgendwie möglich gestaltest.
Ja.
Jetzt sind wir im Vertrieb und die Lösung liegt nicht in LinkedIn-Anschreiben und schon gar nicht in der aktuellen Situation, wo vermutlich 19 von 20 LinkedIn-Schreiben automatisiert generiert sind, sondern ja. Die Lösung liegt im persönlichen Kontakt, ob telefonisch oder vor Ort. Das heißt, du musst die Prozesse, und deswegen sehe ich KI als große Chance für uns, die Prozesse außenrum, die mehr Freiraum für diesen persönlichen Kontakt gibt, die musst du jetzt schmieden. Meines Erachtens ist KI dort ein mega Game Changer im positiven Sinne für uns.
Ja.
Damit wir in diesem Zeitfenster der neuen Generation, die weniger arbeitet, Punkt, heißt ja nicht, dass sie geistig weniger arbeiten. Ganz ja. Im Gegenteil. Die wollen ja auch was bewegen.
Ja.
Und die wollen mindestens so viel wie wir bewegen. Und eine zweite Lösung sehe ich darin, deswegen bin ich auch ein großer Fan von der EBSCO, wir müssen unserem Berufsbild mehr Bedeutung geben.
Ja, sonst haben wir ein Nachwuchsproblem, haben wir ja schon.
Ja, das haben wir grundsätzlich wahrscheinlich aufgrund des demografischen Wandels. Aber ich bin dank eines Geschäftsführers, der aus einem Lifestyle-Unternehmen kommt, von GHD, wo ich viele tolle Weinabende hatte mit ihm. Mhm. Wir können keine Amazon sein, wir können keine Apple sein und wir werden auch keine Porsche sein. Das müssen wir uns bewusst sein.
Ist so, ja.
Aber es gibt mega, mega tolle Beispiele in Deutschland, die Zulieferer von irgendwelchen Industrien sind und in ihrer Branche wirklich Experten sind
Ja. Und
einen echten Mehrwert liefern. Und ich glaube, dass wir, bitte lach jetzt nicht, wir müssen diesen Purpose, das, was wir hier tun, schafft einen Mehrwert.
Ja.
Schafft definitiv einen Mehrwert.
Getriebe der deutschen Wirtschaft, sage ich.
So, aber die meisten wissen das nicht.
Ja.
Und warum? Weil wir noch immer nicht in der Lage sind, es richtig zu kommunizieren.
Ja.
Wir sind nicht in der Lage, wir haben noch kein Tool gefunden, wie wir dieser Welt da draußen erklären, wie sinnstiftend das ist, was wir tun. Ja, unsere Arbeit ist anstrengend. Ja, und es ist vor allem in den ersten 18 Monaten unglaublich repetitiv, was wir hier tun. Und ja, du musst wirklich, wie soll ich sagen, du musst in den ersten 18 Monaten sehr oft aufstehen und deine Krone wieder richten. Und du musst auch nach 36 Monaten. Und du musst als Unternehmer deine Krone oft richten. Aber wir müssen denen erzählen, was für einen Mehrwert dieser Beruf liefert. Weil das steht fest, die Jungs und Mädels da draußen, die wollen etwas tun, was in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bringt.
Ja, klar.
Und das sind nicht immer nur soziale Dinge, die da wollen. Die wollen einfach wissen, was bewirkt es, was ich hier tue.
Ja, wir verändern Lebenslinien.
Korrekt. Und wir haben tolle Beispiele bei Aristo. Beispielsweise in der Corona-Zeit hat ein Team von uns die ganze Zulassung von einem dieser Hauptunternehmen, die diesen Impfstoff mitgestafft oder hauptsächlich gestafft.
Ja.
Das sind Geschichten, die wir nicht erzählen. Und das kreide ich mir selbst, wie vielen anderen befreundeten Recruiting-Unternehmen an, dass wir das noch nicht wirklich auf die Kette gebracht haben.
Genau, das ist, was ich ja auch in meiner täglichen Praxis sehe. Oft wird gefragt, was bringt mir EBSCO direkt? Ja, Standardverträge, Webseminare, Knowledge ist alles schön und gut. Aber man muss auch das größere Ganze sehen, wie du das gerade gesagt hast.
Ja, und ich sehe die Aufgabe in diesem Verband und ich finde, dass du deine Aufgabe hier echt gut machst, muss ich ehrlich sagen. Aber da geht noch mehr.
Total. Also,
ich habe heute erst mit, saß ich wieder, wir müssen auch anfangen, statt LinkedIn-Kommentare und Posts zu machen, wie toll unser Bier schmeckt. Das meine ich jetzt nicht disrespektierlich. Sondern,
Augustiner for life.
Ja, sondern wir müssen erzählen, was unsere Arbeit bewirkt.
Ja.
War Story sollen wir auch unseren Managern erzählen, wenn wir rekrutieren. Also lass es uns den jungen Menschen da draußen erzählen. Und wenn du jemand von unserem Beruf wirklich bei einem Glas Wein erzählst, kommen die oft ganz schön begeistert aus solchen Gesprächen raus.
Total. Ich habe eine Schnellfragerunde für dich, Florian, aber davor noch, was war dein persönlich schönster Absco-Deutschland-Moment?
Es war klar, dass die Frage kommt. Nein, Spaß beiseite. Also neben der Tatsache, dass wir Gründungsmitglieder sein durften, wir wurden damals gefragt, was wir super cool fanden und ich stolz nach wie vor darauf bin, dass wir dabei sind und hoffentlich noch lange dabei sind, weil wir gemeinsam die Begeisterung da draußen schaffen wollen, war es der Staffing Leader Award. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das der erste Moment nach 13 Jahren, glaube ich, Unternehmertum in der Recruiting-Branche war, da stand jemand auf einer Bühne vor extrem vielen Leuten, der eine Laudatio gehalten hat über
Jonas
dein...
Jonas Lündonk.
Danke Jonas nochmal an dieser Stelle. Ich habe dein Schmierzettel noch immer heute, der ist eingerahmt bei mir im Schreibtisch. Wirklich ein ganz kurzer Moment da war, der unglaublich viel Energie gegeben hat. Unglaublich viel Energie. Und ich habe sehr lange von dieser Energie gezogen. Ja. Geht dann natürlich wieder im Alltag irgendwann unter. Dennoch war das mit Sicherheit der schönste Apps-Moment. Und ich fand unsere letzte Veranstaltung mit dem guten Zweck richtig
Charity
gut.
Event.
Charity-Event finde ich immer gut.
War richtig,
ja,
gut.
War richtig gut.
Machen wir wieder nächstes Jahr.
Ja, hoffentlich.
Sehr gut. Ja, es war definitiv ein schöner Moment und hast du dir auch verdient gehabt, den zu gewinnen. Hast dich sehr gut durchgesetzt gegen die Konkurrenz, die ja sehr enttäuscht war. Gruß geht raus an der Stelle.
Ja, ich habe das schon mitbekommen und natürlich bin ich saustolz, dass ich das Ding gewonnen habe. Aber das hätten auch andere verdient gewonnen,
klar,
um ehrlich zu sein.
Ja, ja.
Und ich bin mir sicher, dass es dieses Jahr auch jemand gewinnt, hoffentlich dieses Jahr jemand gewinnt, der es mit Sicherheit mindestens genauso verdient hat wie ich. Aber ich glaube, das macht es doch auch. Es ist doch schön, wenn man auf so eine Veranstaltung geht und die Geschichte von jemand anderem mal hört und für jemand anderen applaudiert. Finde ich gut.
Genau, finde ich auch. Dann gehen wir jetzt schnell rüber zur Schnellfragerunde, lieber Florian. Ja, nein Antworten oder die Antworten, die ich dir vorgebe. Ansonsten keine weiteren Ausführungen, gell? Wir starten. Work-Life oder Work-Life?
Ja.
Also die Frage wäre Work-Life oder Work-Life? Eine von den dreien darfst du jetzt wählen.
Ich nehme Work.
Work, sehr gut. Ist doch super. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Hör sehr viel auf Menschen, die das, was du heute tust, schon ein paar Mal gemacht haben.
Guter Tipp. Welche Vertragsart schlägt in deinem Herz? Contracting, Perm oder Temp?
Oh, Contract.
Natürlich. Warst du jemals Top-Builder in einer Staffing-Firma?
Ja, claro.
Wie oft?
Auch in meiner eigenen. Nein, Spaß. nein, ich war zweimal Top-Builder. Ich war einmal Startup-Business des Jahres.
Ah, super.
Ja.
Intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch motiviert, aber ich habe auch viele Dinge, die mich extrinsisch motivieren.
Hunter oder Farmer?
Hunter.
Lieber alleine gewinnen oder im Team gewinnen?
Ah, absolut Team.
Darf sich der Zuhörer unter dem Stichwort Podcast mit dir vernetzen?
Ah ja, klar.
Remote oder im Office in deiner Firma?
Ich liebe Menschen, ich bin gerne im Office.
4 oder 5 Tage Woche?
Ich muss jetzt klar antworten, oder?
Ja, 5 Tage Woche. Wie siehst
Nein, ich sage, dass eine 4-Tage-Woche geht.
Okay.
Punkt.
Wie siehst du eure Kultur? Modern, zeitgemäß oder altmodisch?
Nicht altmodisch. Definitiv nicht altmodisch.
Also zeitgemäß bis modern.
Zeitgemäß bis modern. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch mehr machen können.
Seid ihr eher zurückhaltend oder progressiv?
In Bezug auf?
Markt, wie ihr an den Markt rangeht. Also Engländer werden...
Wir waren zu zurückhaltend und werden gerade... Progressiv.
Alles klar. Wachstum organisch oder anorganisch?
Organisch.
Und was ist dein Lieblingsrecruitment-Spruch?
Geh ans Telefon und wähl.
Was ist das größte Missverständnis über die Staffing-Branche?
Dass es hier nur um KPIs geht.
Und unsere Branche ist ein Baby, ein Kleinkind, ein Teenager, ein Erwachsener oder ein Rentner?
In Deutschland, glaube ich, ein Teenager.
Untereinander sind wir kompetitiv, kollegial oder halsabschneiderisch?
Absolut kollegial, würde ich, so nehme ich es wahr.
Und machen wir in unserer Branche einen guten, schlechten oder geht so Vertrieb?
Ich finde, wir machen guten Vertrieb.
Finde ich auch.
Sehr guten Vertrieb sogar.
Finde ich auch. Dann hast du noch eine Frage, Aussage, Sache, die du jetzt der Audience mitgeben kannst, bevor wir den Podcast schließen.
Geduld.
Geduld bei?
Geduld in der Organisationsentwicklung und nicht übers Knie brechen.
Und wenn du jetzt jemand hast, der gerade im großes Unternehmen drin ist, der sich ausgründen will, was würdest du dem empfehlen oder ihr?
Du kannst mich jederzeit anrufen. Nein, Spaß beiseite. Ja, kann er oder sie. Spezialisier dich. Spezialisier dich. Mach keinen Bauchladen.
Fokus,
ja.
Sehr schön. Damit sind wir schon wieder am Ende angekommen, lieber Florian, von Recruitment on the Road. Schön, dass du heute bei mir warst.
Vielen herzlichen Dank, André.
Auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen schönen Dank, dass du uns zugehört hast. Wenn du dich mit uns vernetzen willst, mach das sofort. Hinterlass uns einen Kommentar oder wenn du irgendwas mit uns besprechen willst, kommentier einfach und fordere uns heraus oder schreib uns eine persönliche Nachricht. Wir freuen uns da sehr drüber. Ansonsten hörst du uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge von Recruitment on the Road. Bis dahin wünsche ich viele Abschlüsse und eine gute Zeit. Servus.
Tschüss.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.